Hallo du, dem gerade der Rechner abschmiert.
Das darf doch nicht wahr sein.
Der nicht weiß, warum er dir jetzt diese Datei nicht konvertiert. Warum er das Bild nicht importiert. Warum zeigt er dir jetzt diese Grafik nicht an? Hallo du, der gerade nicht ausdrucken kann. Nicht verzweifeln und schreien.
Hau dieses Drecksteil doch.
Lass dir gesagt sein, du bist nicht allein.
Du bist nicht allein. Diese Feststellung ist nicht nur beruhigend, sondern könnte auch zukunftsweisend sein. Zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Techniker geht. Denn die können sich, wenn einem nichts anderes bleibt, auch das Zusammenleben mit einer Maschine, sprich einem Roboter, ganz gut vorstellen. Der bleibt einem wenigstens ein treuer Gefährte im Vergleich zum Menschen. Dabei muss die Kommunikation mit Maschinen gar nicht so frustrierend ausfallen wie in der eben gehörten Wurfsendung von Pigor und Eichhorn. Leben mit einem Roboter. Dazu unser Topic heute. Und damit herzlich willkommen zu Breitband Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon Vera Linz. Außerdem in der heutigen Sendung. Yes, I'm Hopnox Sexual. Mit diesem Spruch wirbt Hopnox.com, ein neues Webportal für Entertainment, das sich als den neuen digitalen Hort für moderne Kultur bezeichnet. Wir stellen Ihnen Hopnox.com vor. Im Porträt Monika Rink, die auf ihrer Internetseite Begriffsstudio einen postmodernen Setzkasten betreibt. Mindestens haltbar ist der Titel eines Online-Magazins, das einmal im Monat erscheint und besondere literarische und persönliche Texte von Bloggern, Journalisten und Schriftstellern veröffentlicht. Wir haben mindestens haltbar für Sie aus dem Netz gepickt und reden mit dem Chefredakteur des Magazins. Und außerdem, wie immer in Breitband, Musik aus dem Netz, heute von ctube.de und das Ganze ausgewählt von Martin Riesel.
Breitband Topic.
Noch ist die Vorstellung, mit einer Maschine zu reden, für viele Menschen abwegig. Und gar mit einer Maschine zusammen zu leben? Absurd. Doch in Zukunft soll mit Robotern eine richtige, fast zwischenmenschliche Beziehung möglich sein. Schon jetzt sind die Maschinen, die in Japan entwickelt werden, mit einer warmen Silikonhaut ausgestattet. Berührt man diesen androiden Körper, so reagiert er auf unterschiedlichste Weise, wie eben ein Mensch auch. Es scheint, als würde der Roboter atmen. Seine Gesichtszüge bilden menschliche Mimik nach und der ganze Bewegungsapparat imitiert den Menschen. Das wurde natürlich bewusst so konstruiert, denn es dient der Überwindung psychologischer Hemmschwellen beim Umgang mit Androiden. Trotzdem bleiben jede Menge Fragen offen. Die Hauptfrage der Wissenschaftler ist, welche Eigenschaften ein Roboter haben muss, damit Menschen sich auf eine emotionale Beziehung zu der Maschine einlassen und wie diese Maschine konstruiert sein muss, damit sie diese Eigenschaften erfüllt. Die Vision in Japan geht dahin, dass Roboter schon bald etwa Senioren in Altersheimen durch Streicheln, Hand auflegen oder schlicht durch ein Gespräch in Anführung menschliche Nähe zukommen lassen. Lav Überland berichtet.
Die Japaner waren wahrscheinlich die Ersten, die angefangen haben, humanoide Roboter zu entwickeln. Im Rest der Welt, in Deutschland zum Beispiel, lag das Schwergewicht der Roboterentwicklung auf den Funktionsmaschinen, auf Industrierobotern, die Karosserieteile automatisch anfügen konnten. In Japan hingegen hatte man bereits in den 80ern angefangen, Maschinen als Ebenbild des Menschen zu schaffen. Martin Kölling ist Journalist in Tokio und allein deshalb schon mittendrin in dem Reich der nicht untergehenden Roboterfreundlichkeit. Zum einen, sagt Martin Kölling, lag das an der Comicfigur Atom Boy, Atomboy, ein kleiner Junge, der von einem Atomreaktor angetrieben wurde, der zwischen Menschen lebte und immer wieder die Menschheit verteidigte, und viele der Roboterentwickler sind mit diesem Atomboy aufgewachsen. Aber das ist nicht der einzige Grund für Humanoiden.
Der humanoide Roboter ist also im Japanischen eigentlich positiv besetzt, als Helfer des Menschen. Der zweite Hintergrund ist, sagt man, dass die Japaner halt hoffen, den Roboter als Haushaltshelfer einzusetzen. Die Idee dabei ist, dass Menschen einem humanoiden stärker in ihre Familie aufnehmen würden als eine Kiste, die eben nicht menschlich aussieht.
So ließ der Autobauer Honda, nach dem im dauernden Entwicklungskrieg mit Kawasaki auf dem Motorradmarkt die Ingenieure langsam unduldsam geworden waren, den kleinen Asimo entwickeln. Auch damit die Ingenieure wieder Spaß an ihrer Arbeit kriegten, sagt Martin Kölling. Der kleine Asimo sieht aus wie ein Kind im Roboteranzug. Das Ziel ist trotzdem, ab dem Jahre 2010 diesen Roboter als Bürohelfer einzusetzen. Doch richtig perfekt kann sich noch lange kein Roboter bewegen. Das wird noch dauern. Aber es gibt ja auch andere Blickwinkel beim humanoiden Roboter.
Ein anderes Beispiel ist der Jiminoid vom Professor Ishiguro aus Osaka. Das ist schon ein Ganzkörperroboter. Der sieht aus wie ein richtiger Mensch, wenn er im Stuhl sitzt. Aber von diesem Roboter können sich nur die Arme bewegen und er hat eine Mimik und Gestik. Aber er kann nicht gehen, er kann nur sitzen.
Es gibt bislang keine preiswerte Robotertechnik, die man einsetzen könnte. Ein menschenähnlicher Roboter würde heute mit allen Bauteilen noch um die $300.000 kosten.
Das Problem außerdem ist, dass zum Beispiel zum Betrieb eines solchen Roboters heutzutage noch zum Beispiel ein großer Luftkompressor notwendig ist. Der Roboter Jiminoid wird zum Beispiel mit Pressluft angetrieben. Der Roboter sitzt da ganz normal im Stuhl, er sieht aus wie ein Mensch, hat auch die gleichen Körperabmessungen wie sein Schöpfer und sein Vorbild, Professor Ishiguro. Aber dann eben hinter der Tür steht ein ungefähr 2 Kubikmeter großer Pressluftgenerator. Und dieser Pressluftgenerator haucht halt dem Roboter Leben ein.
Das große Fragezeichen der Ingenieure ist die Muskulatur. Wie bringe ich den Roboter dazu, sich natürlich zu bewegen? Es gibt noch keine ausgereiften Muskeln. Stattdessen läuft alles über Pressluft oder über Elektromotoren und die sind sehr teuer. Aber schließlich hat man bei der Roboterentwicklung ja auch nicht die 20- bis 50-jährigen alleinstehenden Männer im Visier. Stattdessen eher das Altersproblem.
Besonders auf dem Land gibt es ganze Landstriche, in denen die Jugend sozusagen entflohen ist. Und man versucht halt mit eben Robotern oder Roboteranzügen zum Beispiel, die alten Leute länger alleine lebensfähig zu halten. Man möchte sie so lange wie möglich in ihren alten Wohnungen belassen. Man möchte ihnen mit den Helfern sozusagen so lange wie möglich ein selbstständiges Wohnen ermöglichen.
Und deshalb gibt es in Japan ja auch andere Roboter, nicht nur Humanoiden. Es gibt zum Beispiel die Robbe Paro, die hat Sensoren eingebaut. Und wenn man die Roboterrobbe streichelt, dann fängt sie an zu quieken. Und wenn man sie in die Flosse kneift, dann fängt sie an zu quieken, als ob sie kitzelig wäre. Diese Roboterrobbe wird zum Beispiel jetzt in Altersheimen eingesetzt.
Die Menschen also beobachten die Reaktion und denken, dass der Roboter sie versteht. Und dieses Phänomen wird eben auch bei humanoiden Robotern auftreten. Die Menschen werden glauben, dass die Roboter Gefühle haben, weil die Roboter sich auf eine irgendwie geartete Weise verhalten, weil sie reagieren.
Das funktioniert, obwohl hinter dem vermeintlichen Verhalten der Roboter ja nur Algorithmen stecken. Die Roboterrobbe Paro wird in Japan jetzt als therapeutisches Mittel jedenfalls verkauft. Aber wie jetzt? Trotz der wachsamen Regenbogenpresse keine Sexpuppen in Aussicht?
Ich habe mit dem Professor Ishiguro mal darüber gesprochen und er hat gesagt, um einen wirklich menschenähnlichen Roboter herzustellen, werden wahrscheinlich noch 100 Jahre ins Land gehen. Aber die Menschen werden wahrscheinlich sich schon sehr viel früher für weniger perfekte Roboterspielzeuge, Roboter-Sexspielzeuge interessieren können. Da wird ja nicht große Intelligenz erwartet.
Ein Beitrag von Love Überland. Bei mir im Studio ist jetzt Professor Hartmut Wanke vom Institut für Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was sind denn Ihrer Meinung nach Minimalanforderungen an eine Maschine, damit Menschen dieser gegenüber Gefühle empfinden können?
Es ist weniger die äußere Form. Also klar hilft es, wenn Augen da sind oder ein Mund oder
also weiche
Hände
Haut
oder etwas.
So.
Ja, genau. Aber häufig ist es einfach auch nur notwendig, dass ein menschenähnliches Verhalten gezeigt wird. Also dass zum Beispiel eine Sprachausgabe erfolgt oder dass Dinge, technische Systeme reagieren auf die Eingaben eines Benutzers. Dann entsteht sehr schnell so ein anthropomorphes Bild, also eine Art Gleichsetzung mit menschlichem Verhalten. Und das kann auch ein normaler PC sein, Natürlich wird das noch sehr viel stärker sein, wenn auf dem PC eine virtuelle Figur ist, die über ein Gesicht verfügt etc. Und das, was Sie angesprochen haben, eine weiche Oberfläche oder ähnliches, das ist dann schon, wenn es tatsächlich Geräte sind, die sich auch physisch bewegen und mit denen man dann in irgendeiner Weise zusammenarbeitet.
Nun gehen ja die Visionen in Japan zum Beispiel schon so weit, dass man sich vorstellen kann, solche Maschinen in Altersheimen einzusetzen oder so, die dann halt wirklich auch den Mensch streicheln oder anfassen und so weiter. Ist das vorstellbar?
Also ich glaube, Maschinen sollten immer, und das werden sie auch, eine zusätzliche Möglichkeit bieten, etwa im Pflegebereich oder im Gesundheitsbereich oder bei der Erziehung oder beim Training von Sport oder ähnlichen Sachen. Aber sie werden den Menschen nicht ersetzen können und ich denke, sie sollten ihn auch nicht ersetzen.
Also das ist eine unrealistische Vision?
Ja, denke ich.
Könnte man dann überhaupt das Bewusstsein, mit einer Maschine zu kommunizieren, ausblenden als Mensch?
Ja, denke ich schon. Also es kann wirklich so weit gehen, dass man das tatsächlich für ein soziales Gegenüber hält, mit dem man dort arbeitet. Das hängt immer sehr von den jeweiligen Randbedingungen ab. Wenn man zum Beispiel am Telefon mit einer Maschine spricht, kann es durchaus sein, dass man sie für einen menschlichen Gegenüber hält, wenn sie sich dann intelligent verhält.
Ist es auch vorstellbar, dass Maschinen irgendwann mit Emotionen ausgestattet sein werden? Also es gibt ja diesen Film zum Beispiel von Steven Spielberg, Künstliche Intelligenz, da werden die Androiden ja von Menschen gespielt, sodass man schon das Gefühl hat, das sind Menschen. Ist das vorstellbar?
Ja, also Maschinen können Emotionen zeigen. Heute in Ansätzen, ja, das wird sicherlich noch sehr stark verfeinert werden. Und sie können Emotionen beim menschlichen Gegenüber erkennen. Auch das ist noch nicht wirklich perfekt und noch nicht wirklich praxisreif, aber das wird kommen. Und dann, denke ich, haben Maschinen auch Emotionen. Ob sie welche empfinden, ist eine zweite Frage, aber das weiß ich beim Dackel auch nicht. Wenn ich nach Hause komme und der freut sich, dann kann ich ihn nicht fragen, freust du dich wirklich oder wedelst du nur mit dem Schwanz?
Das weiß ich ja auch manchmal beim menschlichen Gegenüber nicht wirklich.
Schauspielerei ist auch so etwas, ja. Aber das, was wir als emotionale Intelligenz beim Menschen bezeichnen, also Emotionen erkennen, Emotionen einsetzen, eigene Emotionen einsetzen im Verhalten und seine Emotionen kontrollieren, steuern, das werden Maschinen können. Also denke ich, emotionale Intelligenz wäre etwas, was als künstliche emotionale Intelligenz auch möglich ist.
Der japanische Roboterforscher Ishiguro hat Partnerroboter als eine Art Informationsmedium definiert. Also geht es hier letztendlich nur um einen Informationsaustausch eigentlich zwischen Mensch und Maschine oder geht es um mehr?
Also Informationsaustausch ist ja auch dann gegeben, wenn diese Figur, der Roboter, nur virtuell ist. Dadurch, dass er gegenständlich ist, dass er einen Körper hat, dass man ihn anfassen kann, geht es schon um mehr. Also es geht eben auch um physische Interaktionen. Und ich kenne zum Beispiel Roboter, mit denen man tanzen lernen kann, was ich also auch gut finde, weil die beschweren sich nicht, wenn man ihnen auf die Füße tritt. Oder für alle Arten von Sport. Ich meine auch, selbst beim Tennisspiel gibt es ganz einfache Roboter heute schon, die einem die Bälle zuspielen. Dafür ist es auch eine gute Möglichkeit. Das ist Informationsaustausch, aber es ist auch körperlich-energetische und physikalische Relation, die dann existiert.
Wir haben auf unserer Website breitband-online.de ein Foto abgedruckt und da sind drei Menschen und einer von diesen drei Menschen ist ein Androide und man kann eigentlich optisch gar nicht unterscheiden, wer ist jetzt der Mensch und wer ist die Maschine. Wird das mal in der Zukunft so weit gehen, dass die so ausgefeilt sind, dass man das vielleicht im ersten Moment gar nicht so merkt, was man vor sich hat?
Also in ferner Zukunft sicherlich. Aber ich denke, das wird noch sehr viel Forschung und sehr viel Entwicklungsarbeiten notwendig machen, damit das möglich wird.
Werfen wir mal noch ganz kurz einen Blick in die Zukunft. Was haben Sie für eine Vision? Wie stellen Sie sich das Zusammenleben zwischen Mensch und Maschine vor?
Ja, ich denke, das wird sich sehr viel vielfältiger entwickeln, als wir das uns heute vorstellen. Wir denken immer an Roboter, die wir aus Filmen kennen, die also eine androide Figur haben oder an Asimo, der schon existiert und herumläuft und das serviert. Ich denke, viele Roboter werden einfach integriert sein. Das können welche sein, die sind nicht größer als mein Daumen. Die wuseln unter dem Tisch herum und picken die Staubkrümel auf oder sonst irgendetwas. Andere werden vielleicht sich in der Luft bewegen. Also es wird eine sehr große Vielfalt geben von Robotern, und das, was sozusagen dieser menschenähnliche Roboter ist, das wird doch ein eher Spezialfall sein, weil eigentlich wird der nicht gebraucht, weil wir haben Menschen, und wenn man einen sozialen Gegenüber braucht, dann sollte man und wird man auch mit den Menschen am besten zurechtkommen. Und für die anderen Dinge, die der Mensch nicht kann, da nehmen wir die Roboter dafür.
Denn der Roboter kann aber den Mensch nicht ersetzen.
Genau.
Leben mit einem Roboter, das war Professor Hartmut Wanke vom Institut für Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband, Netzmusik.
Fast jeder Netznutzer kennt inzwischen YouTube. Neu am Start ist C-Tube, also c-tube.de. Die deutsche Plattform für unentdeckte Musiktalente versteht sich als professionelle Internetalternative zu Fernsehformaten wie Deutschland sucht den Superstar. Und ganz anders ist auch die Musik. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Rock City von Jet Set. Den Link zu diesem Song finden Sie unter breitband-online.de oder beim deutschen Musikportal C-Tube, wie YouTube, nur mit C vorne, aber genauso voller Videos. Nur eben alles künstlerische Kurzfilme zu Songs von unbekannten Bands und Musikern, die darauf hoffen, da entdeckt zu werden. So wie die gerade gehörten Jet Set. Die sind vor 3 Jahren aus Österreich nach Berlin gekommen und rocken so los, man wundert sich, dass sie noch keinen Plattenvertrag in der Tasche haben. Gute Chancen darauf haben auch Park Lane 7. Die 4 aus dem baden-württembergischen Kaff Wachbach sind ganz vorne dabei in den C-Tube Charts. Mit einem ganz bemerkenswert professionellen Video zu diesem Song, Mr. Perfect, Park Lane 7.
Unbreakable, I'm living in the best place. Whatever serves my will.
einer der erfolgreichsten Titel auf ctube.de, Mr. Perfect von Park Lane 7 in der Netzmusik von Martin Riesel. In wenigen Minuten mehr von diesem neuen Musikportal.
Breitband Besprechung.
Geld ist nicht wichtig, aber schön, was es hat.
Du hast auch 1 Euro gekriegt, ne? Ihr müsstet alle 1 Euro kriegen, oder?
Nee, ich habe noch nicht mal 1 Euro gekriegt.
Ehrlich nicht? Ja. Die haben dich beschissen.
Du raus einen Joint und ich krieg einen Flash.
Get this technique, transcend, experience that and you'll understand everything.
Es gibt ja diese Zeit, wo man aufsaugt, aufnimmt, erkundet, Neues will. Und da habe ich mir halt vorgegeben.
Ja, super. Ich habe erst 3 Wodka Lemo getrunken, also bin ich noch ansprechbar.
Hallo, ich habe mir das hier irgendwie anders vorgestellt. Sag mal,
Sie ist noch im Fitnessstudio, geistig. Macht gern Bizep-Curl.
Wir können über alles reden, was wir reden wollen.
Eine Collage aus Bildern und Tönen, die auf dem Kanal 99 Stories auf hopnox.com zu sehen und zu hören sind. Musik, Film und urbane Kultur, das sind die günstig produzierten Inhalte des Web 2.0 Fernsehens. Und eine neue Seite mit solch schicken Inhalten, wie wir sie eben auch gehört haben, ist hopnox.com, der, wie es heißt, neue digitale Hort für moderne Kultur. Online-Entertainment inklusive Publishing-Plattform von Kreativen für Kreative, das will hopnox künftig in der Weblandschaft sein. Auf der Seite sollen User ihre in Eigenregie erstellten Beiträge auf 4 verschiedenen Kanälen zeigen. Was nun aber steckt denn genau dahinter? Das hat sich mein Kollege Jörg Schieb genauer angesehen und er ist jetzt im Studio in Köln zugeschaltet. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Hopnox.com, ist das ein Kunstwort oder verbirgt sich dahinter ein englisches Wort, das ich vielleicht nicht kenne?
Ein bisschen beides. Es ist ein Kunstwort und es setzt sich zusammen aus einem englischen Begriff, aus einem englischen Verb, to hobnob, mit Freunden rumhängen, könnte man sagen, ist die Bedeutung davon im Deutschen. Und Nox ist eine Abkürzung für New Open Media Experience. Also man will zusammenführen, das Zusammentreffen, das Zusammenhängen, Rumhängen mit Freunden, Bekannten, Gleichgesinnten und eben auch das Erleben von neuen Medien. New Rich Media heißt das ja auch so schön. Und genau das bietet hobnob, nämlich eine Kombination aus hopnox.com, eine Kombination aus Freunde treffen, weil es nämlich eine Community ist. Man registriert sich da, tauscht sich aus, man macht Musik, man macht Fotos, man macht Filme und lässt sie von anderen bewerten und eben auch der Möglichkeit, hochwertige Filme sich anzuschauen, das jederzeit und das kostenlos.
Die Rede war ja von 4 verschiedenen Channels. Wie hat man sich das vorzustellen?
Also in der Tat ist das so, dass dieses Kulturangebot, das man da bei Hopnox finden kann, unterteilt ist. Es gibt 4 Kanäle. Slyfy, der ist der erste Kanal, der beschäftigt sich vor allem mit Musik in den verschiedensten Formen, aber nicht nur Musik, die man hören kann, sondern man sieht dann auch Videoclips zum Beispiel oder Making-ofs, wie Musik hergestellt wird, oder man sieht auch Konzertmitschnitte, eine ganz spannende Angelegenheit, nicht nur von Mainstream, sondern eben durchaus auch von unbekannteren Bands, ganz wichtig. Dann gibt es 99 Stories, da haben wir ja gerade schon was von gehört, da werden Geschichten erzählt aus der Welt der Kunst, da gibt es Kurzinterviews, durchaus auch mit Prominenten wie Will Smith zum Beispiel oder dem Regisseur David Lynch. Also da wird also durchaus ein bisschen Kulturhintergrund geliefert. Dann gibt es den Kanal street.org. Das schreibt sich str33t.org. Alles muss ja ein bisschen ungewöhnlich sein in der Webwelt. Da geht es um Straßenkultur, Skateboarding zum Beispiel, Mode, Graffiti oder auch Beatboxing, also dieses Singen mit dem Pusten ins Mikrofon. Und MI45 ist der 4. Kanal. Da geht es ganz klar um Untergrund, ganz unbekannte Bands, Underground, Dancefloor und so weiter. Also alles Sachen, die man sonst so in den normalen Kultur-Medienberichterstattungen nicht finden kann.
Wer ist denn die Zielgruppe genau? Gut, Kreative, das ist klar, aber sind das Leute, die woanders noch keine Heimat im Netz gefunden haben?
Ja, genau, so könnte man es sagen. Das sind vor allem natürlich junge Leute, das muss man schon mal unterstellen. Also ich würde mal sagen, so bis 30 grob, in Berlin vielleicht 35 so ungefähr. Aber Leute einfach, die jetzt nicht nur die Bands hören wollen, die sowieso im Radio rauf und runter gedudelt werden, die sich nicht nur mit den Sachen beschäftigen wollen, die sowieso jeder kennt, also was mit Mainstream überschrieben ist. Mitmachen tun vor allem die Kreativen, die selber Impulse haben, die selber was machen wollen, die sich selber vorstellen wollen, ihre Arbeit und so weiter. Konsumieren letztlich oder mitdiskutieren kann natürlich jeder, der an sowas Spaß und Interesse hat. Also da trifft man sich und da treffen sich sehr, sehr viele, denn die Resonanz ist nicht gerade klein.
So eine Redaktion ist ja auch eine Art Qualitätsfilter. Mhm. Ist das ein Anzeichen für Professionalisierungstendenzen des Web 2.0?
Ich würde das schon so sehen, denn man weiß ja einfach, dass das Web 2.0, sprich also jeder kann mitmachen und die Allgemeinheit hat recht. Oder das Wikipedia ist da ja das beste Beispiel. Jeder kann da was reinschreiben und wenn Fehler drin sind, sollen das andere rausfinden. Also diese Technik funktioniert einigermaßen gut oder auch vielleicht sogar ziemlich gut, aber auch nur dann, wenn extrem viele Menschen mitmachen. Es gibt guten Grund und gutes Recht dafür, Angebote anders aufzustellen wie Hopnox. Und da gibt es auch noch andere Beispiele von Angeboten, die da ganz ähnlich vorgehen, wo eben professionalisiert wird. Ich glaube, es gibt für beides eine Zielgruppe, es gibt für beides eine Existenzberechtigung und je spezieller das Themengebiet ist, mit dem man sich beschäftigt, und das ist bei Hopnox nochmal Kunst, Kultur, Betrieb und so weiter, umso wichtiger ist es, glaube ich, dass auch jemand einfach ein Auge drauf hat, dass das Fahrwasser nicht verlassen wird, weil es einfach auch viele Irre im Internet gibt und ich finde das sehr gut und ich glaube, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, dass auch andere dieses Beispiel aufgreifen werden und versuchen werden, ein bisschen mehr Professionalität in die Angebote reinzubringen, ohne die Menschen, die User, die Community auszugrenzen. Die können ja mitmachen, sie müssen nur damit leben, dass sie kontrolliert werden sozusagen.
Hopnox.com ist der neue digitale Hort für moderne Kultur im Internet. Im Studio in Köln war Jörg Schieb, der sich das Portal genauer angesehen hat. Vielen Dank.
Breitband, Medien und Meinungen.
Yahoo lotet weiterhin verschiedene Optionen aus. Der Internetdienstleister aus Redmond, Kalifornien, prüft unter anderem eine Zusammenarbeit mit AOL sowie eine strategische Werbepartnerschaft mit Google. Seit Beginn des Jahres bemüht sich Microsoft um Yahoo. Das Angebot in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar war Yahoo bislang zu niedrig. Die Summe berücksichtige nicht das Entwicklungspotenzial des Unternehmens, hieß es in einer Stellungnahme. Nun liegen verschiedene Möglichkeiten auf dem Tisch. Microsoft könnte mit Unterstützung Rupert Murdochs New Core den Internetkonzern feindlich übernehmen. Zweite Möglichkeit, Yahoo und Microsoft werden sich doch noch gütlich einigen, dann vermutlich mit einem höheren Kaufangebot. Oder aber der Yahoo-Plan gelingt, mit Hilfe von AOL Time Warner einen Großteil der eigenen Aktien zurückzukaufen und so eine Übernahme ganz zu verhindern. Währenddessen läuft zwischen Yahoo und Google eine strategische Werbepartnerschaft, testweise. Der Software-Riese Microsoft beklagt, dass durch die Zusammenarbeit der beiden Anbieter der Wettbewerb bei der Websuche gefährdet sei. Dierabend meets Globus. So lässt sich vereinfacht die Idee des Geotagging beschreiben. Dabei wird ein digitales Bild, ausgestattet mit Positionsdaten, in digitale Landkarten integriert. Die Technik unterstützt die Archivierung der Fotos und ermöglicht auch eine Verknüpfung mit Informationen der Datenbank Wikipedia, die dann möglicherweise Näheres zu Sehenswürdigkeiten bereitstellt. Anfang des Jahres steckte diese Technologie noch in den Kinderschuhen. Anbieter sind unter anderem der Yahoo-Dienst Flickr, Panoramino. Beim Braunschweiger Dienstleister Locker haben sich bislang 40.000 Nutzer registriert, Tendenz stark steigend. Werbung im Web wächst und wächst. Im ersten Quartal verzeichnete die Online-Werbebranche einen Umsatzzuwachs von 75% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Nach Angaben des Verbandes Bitkom sind die meisten Kunden für Werbebanner und Pop-up-Fenster Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, gefolgt von Handelsfirmen und Entertainment-Anbietern. Bereits im Jahre 2007 hatte sich das Umsatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Das Internet ist eine Scheibe. Für eine Rekordsumme von 2,6 Millionen US-Dollar hat ein Käufer aus den USA die Internetadresse Pizza.com ersteigert. Im Bieterwettstreit setzte er sich gegen mehr als 20 Kontrahenten durch. Der Verkäufer konnte in der Vergangenheit bereits sechsstellige Erlöse mit den Adressen Chinese.com und Wodka.com erzielen. Noch nicht vergeben die Seite Döner.de.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, zusammengestellt von Stefan Beuting. Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur. Und hier gibt es jetzt den zweiten Teil der Netzmusik.
Breitband, Netzmusik.
Auch im zweiten Teil der Netzmusik geht's um C-Tube. Bei der erst Mitte März gestarteten Musikplattform können sich bisher unbekannte Musiker mit eigenen Songs und Videos präsentieren. So wie das Ein-Mann-Projekt Minimum, ursprünglich aus Kiew, aber jetzt mit großartigem Deutschpop.
fast aufs Bett gezielt und dabei mein Herz erwischt. Und es wird blind vor Schmerzen, explodiert in der Brust, als du zum Abschied mich noch einmal drückst. Doch ich weiß ganz genau, diese Stadt bleibt mir treu. Sie ist meine Frau, sie ist mein Freund und manchmal ist sie auch mein Inzest, aber im Endeffekt waren wir beide glücklich, wir haben's bloß nicht gemerkt, wir haben's bloß nicht gemerkt, dass die Lieder sich drehen im Scheinwerferlicht. Zahlt alles, das Jahr fängt gleich an. Das ist das Leben, ich liebe so gut ich kann. Denn ich weiß ganz genau, diese Stadt bleibt mir treu. Sie ist meine Frau, sie ist mein Freund und manchmal ist sie auch mein Interesse. Ich weiß ganz genau, diese Stadt bleibt mir treu. Sie ist meine Frau, sie ist mein Freund, oh ja, sie ist mein Inzest, aber im Endeffekt waren wir beide immer glücklich, wir haben's bloß nicht gemerkt. Wir haben's bloß nicht gemerkt. Wir haben's bloß nicht gemerkt.
Breitbandnetzmusik mit dem Titel Treu von Minimum. Der hat von den Jurymitgliedern bei C-Tube eine durchweg gute Beurteilung bekommen, mit ein paar hilfreichen Anmerkungen, was man noch verbessern könnte. Denn diese Website für unentdeckte Musiktalente ist auch eine Art Popstar-Wettbewerb. Die Jury aus erfahrenen Musikproduzenten vergibt Punkte und Kommentare und das kann man als Nutzer von c-tube.de auch tun. Daraus entstehen eigene Charts und dem Gewinner winken Aufnahmen in den legendären Berliner Hansa-Studios und weitere Promotion-Aktivitäten. Und vielleicht schnappt sich Hansa-Produzent René Rennefeld oder einer seiner Jurykollegen so eine Band für ihre eigenen Labels. Darauf hofft wohl auch eine dreiköpfige Band aus Berlin mit dieser ziemlich guten Rocknummer Intentionally God von For No One.
Essayistin, Lyrikerin und Bloggerin, all das ist Monika Rink. Ihre Beiträge im Sofa-Blog und im Forum der 13 haben literarischen Anspruch. Auf lyriklein.org stellt sie ihre Gedichte ins Netz zum Lesen und zum Hören. Und auf ihrer eigenen Seite Begriffsstudio erklärt sie zufällig aufgeschnappte oder gelesene Begriffe. Um gegen die Flüchtigkeit zu arbeiten und Überdauerung zu schaffen, sagt sie. Dass sie dazu gerade das Internet als Medium auswählt, das ja als eines der schnellsten und flüchtigsten gilt, hat uns so interessiert, dass wir sie in ihrer Schreibstube in Berlin besucht haben. Bettina Ritter war bei Monika Rink.
10 Uhr morgens im Berliner Stadtteil Moabit, bekannt für sein Landgericht und sein Gefängnis. Dichter und Denker erwartet man hier nicht. Aber es gibt sie zuhauf, in Monika Rinks riesigem Bücherregal, das über 2 Wände und bis unter die Decke reicht. Davor ein kleiner Schreibtisch mit aufgeklapptem Apple-Laptop. Hier sitzt die Autorin, nimmt einen Schluck schwarzen Kaffee, zündet sich eine Zigarette an.
Das sind auch die ersten Worte, die ich heute spreche. Insofern bin ich ein bisschen in die Geläufigkeit kommen.
Monika Rink ist groß und schlank. Die langen, noch feuchten Haare hat sie zusammengebunden. Auf der Nase eine schwarz gerahmte Intellektuellenbrille. Etwas verschlafen wirkt sie. Kein Wunder. Am Abend zuvor hat sie geblockt und sich furchtbar aufgeregt bis tief in die Nacht. Normalerweise möge sie Weblogs, sagt sie. Doch derzeit sei sie nicht gut darauf zu sprechen.
Weil ich mich gerade so geärgert habe, dass ich aus meiner Lieblings- oder einer meiner langjährigen Seiten ausgetreten bin, weil ich dachte, ich halte das nicht mehr aus, ich kann mich nicht mehr mit diesem Quatsch auseinanderzusetzen. Wir hatten doch das Projekt der Aufklärung schon. Und dann immer wieder diese Rückschläge, diese Backlashes von diesen total durchgeknallten Jungs. Und ich dachte, das muss ich nicht mehr machen.
Der Furor einer engagierten Bloggerin. Zum Glück hat Monika Rink ihre eigene Internetseite. Unter begriffsstudio.de sammelt die Autorin seit 11 Jahren Begriffe und kommentiert sie. Zum Beispiel Seltsamsprechung, Texttreue oder Utopokalyptik. Inzwischen hat sie 2455 Begriffe gesammelt. Fast jeden Tag kommt ein neuer dazu.
Das Seltsame war gar nicht mal vorrangig mein Interesse, sondern es war eher etwas festzuhalten, was man sonst leicht vergisst. Das sind ja teilweise Sachen, die mir bei der Lektüre aufgefallen sind. Das sind Übersetzungsfehler dabei. Es sind sehr viele Sachen dabei, die im Gespräch gefallen sind mit Freunden und einfach gegen dieses Entsetzen. Man sagt, du hast doch unlängst so was Tolles gesagt. Du hast so schön gesprochen, aber ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann angefangen, mir das einfach so zu notieren. Und das sind wie solche teilweise so Mosaikstücke eines längeren Gedankens, ohne dass er aphoristisch ist, sondern eher überraschend.
Die ersten 1000 ihrer Begriffserklärungen gibt es inzwischen auch als Buch. Daneben hat Monika Rink 4 weitere Bücher veröffentlicht. Unter anderem einen Lyrikband und ihr 200-Seiten-Essay »Ah, das Love-Ding«, ein erfahrungsgesättigter Text über die Liebe, auch inspiriert durch die Bloglektüre, sagt sie und zündet sich eine zweite Zigarette an.
Wenn Leute es gut darin sind, dann entsteht daraus eben auch ein sehr interessanter, besonderer Stil, dem es gelingt, das Private auf sehr interessante Weise darzustellen. Oder wie es auch zusammengestellt ist mit Zitaten, mit Begriffen, mit Hinweisen. Also sozusagen ein gewisser Weise sehr persönliches und aber auch unpersönliches Schreiben.
Geboren wird Monika Rink vor 38 Jahren im rheinland-pfälzischen Zweibrücken. Ihre Eltern sind Lehrer. Einer ihrer Brüder arbeitet als Bildhauer und Maler, der andere als Systemadministrator. Sie studiert Religionswissenschaft, Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaft. 1999 geht sie für ein Jahr an die amerikanische Elite-Uni Yale. Dort will sie eigentlich für ihre Doktorarbeit recherchieren. Thema: Insekten in der US-amerikanischen Gegenwartslyrik. Aber es kommt anders. Sie findet selbst Geschmack am Dichten, vergisst den akademischen Titel und stürzt sich ins Schreiben. Seitdem veröffentlicht sie ihre Werke auch im Internet auf lyriklein.org.
Es war vorbei. Es war vorbei. Der Sommer war es sicherlich. Die Sonne kannte nur noch Gegensätze und wo sie fort war, war sie fort. Ab Sonntag deutlich kühler, aber jetzt noch nicht. Was für ein Licht, das uns verlängerte und die Fassaden in den rechten Winkel brachte, harte Schatten, geometrisches. Ein eng geschnürtes Päckchen war die Summe dieses Sommers. Warte doch, Herr Dr. Ben fegt eben noch die fetten Rosen hin.
Auch wenn Monika Rink viele ihrer Texte ins Netz stellt, als Eintrittskarte in den Literaturbetrieb habe das nicht gedient, sagt sie und bläst Rauch in die Luft. Um als Autor ernst genommen zu werden, brauche man Bücher und Preise. Und ökonomisch mache es sowieso keinen Unterschied, ob sie als Buch oder im Netz veröffentliche.
Wenn Literaturfunktionäre das Internet hernehmen würden, um sich zu interessieren, was ist interessant, wen lade ich ein, weil das sind ja sozusagen die Honorare, von denen man lebt, dann könnte das ganz günstig sein. Aber es gibt sozusagen in dieser Hinsicht keine wirkliche Verbindung zwischen dem Literaturmarkt und eben dem Schreiben im Internet.
Vom Verkauf ihrer Bücher kann Monika Rink nicht leben. Sie hat eine Halbtagsstelle in der Online-Redaktion eines Radiosenders. Außerdem übersetzt sie Gedichte aus dem Ungarischen und gibt Kurse in kreativem Schreiben an Universitäten. Trotzdem hat sie gut zu tun, sitzt von morgens bis abends am Rechner. Derzeit habe sie keine Zeit, um lange Texte zu schreiben, sagt sie bedauernd. Ihr Ausweg? Das Internet. Wann immer sie ein paar Stunden frei hat, verfasst sie kleine Beiträge für Weblogs. Eine Notlösung für die Schreibwütige, aber eine Lösung.
Ein Porträt der Lyrikerin Monika Rink von Bettina Ritter. Und jetzt noch einmal Musik aus dem Netz mit Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Viele Songs auf c-tube.de sind mehr oder weniger harter Rock, einige schielen von da zum Pop. Aber es gibt auch ganz andere Sounds bei dieser neuen deutschen Musikwebsite, zum Beispiel diesen wirklich schnuckeligen Folksong. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit All Our Love von Elute. Wie die geschrieben wird und die gesamte Playlist dieser Sendung, das alles unter breitband-online.de. Elute kritzelt und trällert, das schreibt die Musikerin über sich selbst im C-Tube-Profil, was untertrieben ist. Die junge Frau aus NRW, jetzt Berlin, ist Diplomdesignerin, arbeitet für verschiedene Kulturprojekte und Publikationen und hat eigene Kunstausstellungen. Alles andere also als ein Minustyp. Das aber ist der Künstlername von Andreas Bayer aus Kanscharz, Bayern. Und der fällt auf c-tube.de auf mit einem ebenso schlichten wie schönen Elektro-Track. Think About von Minustyp.
In Martin Riesels Netzmusik war das Minus Type mit Think About. Am Ende dieser Sendung noch ein Titel von ctube.de.
Es gibt so viel gute Autoren, Literatur im Internet, die nicht über Verlage oder sonstige Geschichten oder über die klassischen Poetry Slams abgedeckt wird. Da muss man doch ein bisschen was machen. Also da muss man versuchen, eine Art von Portal zu bauen, wo interessierte Leser draufgehen können, sich die Geschichten anlesen können, auch gleichzeitig weitergeleitet werden auf die Blogs und die Webseiten der jeweiligen Autoren, um sich dann so ein bisschen durch die Gegend, literarisch durch die Gegend zu hangeln oder literarisch durchs Internet zu hangeln, sage ich mal so.
Das ist der Anspruch von Don Dahlmann und er hat guten Grund, so zu denken, denn zwar gibt es gute Literatur im Netz en masse, doch wie findet man das Hochwertige heraus? Da hilft jetzt das Portal mindestens haltbar. Es ist eine Art Perlentaucher für Netzliteratur. In der einmal im Monat erscheinenden Ausgabe des Online-Magazins gibt es literarische und persönliche Texte von Bloggern, Journalisten und Schriftstellern. Kolumnen, Stimmungsberichte, Alltagsgeschichten. Jede Ausgabe hat einen Schwerpunkt. Angst lautet das Thema der jüngsten Ausgabe. Und dabei geht es nicht um bereits dutzendweise vorhandene Beobachtungen, sondern um ein bewusstes Nach- und Vorausdenken. Die ausgewählten Autoren lenken den Blick auf Bereiche, die bislang unentdeckt geblieben sind oder als nebensächlich abgetan wurden. Egal aus welcher Perspektive die Dinge betrachtet werden, im Mittelpunkt steht immer die persönliche Meinung. Was das jetzt genau bedeutet, das fragen wir Don Dahlmann jetzt selbst, denn er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Dahlmann.
Guten Tag.
Ja, wie wählen Sie Autoren und Themen aus?
Das mache ich so ein bisschen auf Zuruf. Ich habe einen festen Stamm von Autoren, die bei mir jeden Monat teils zu den Themen die Texte einreichen. Und dann sind es natürlich noch Autoren, die sich auch so zwischendurch mal bewerben. Dazu kommen dann natürlich die Autoren, die ich auf meinen Streifzügen durchs Internet finde.
Don Dahlmann ist der Chefredakteur des Online-Magazins Mindestens haltbar, dass er hier noch ergänzt. Nächste Frage, was unterscheidet denn literarische Texte in Blogs von herkömmlicher Literatur aus Ihrer Sicht?
Aufgrund der Art und Weise, wie man in Blogs oder überhaupt im Internet schreiben muss. Man muss ein bisschen kürzer, ein bisschen kondensierter arbeiten. Man kann nicht Texte auf sehr lange oder beziehungsweise sehr lange Texte schreiben. Man muss also schauen, dass man die Informationen, die man weitergeben möchte oder auch die Emotionen, die man einem Text weitergeben möchte, ein bisschen, wie ich eben schon gesagt habe, ein bisschen kondensiert, dass der Leser einen etwas schnelleren Eindruck bekommt oder beziehungsweise diesen Text auch schneller auffassen kann. Das bedeutet für den Autoren, dass er sich ein bisschen kürzer fassen muss und dass er lernen muss, halt mit möglichst wenig Worten möglichst viel auszudrücken.
Und gibt es auch spezielle Themen? Ist es eine Themenbreite eine andere als vielleicht in einer herkömmlichen Literatur?
Die Themenbreite ist, glaube ich, da genauso groß. Wobei es natürlich so ist, dass in dem Blog natürlich oder die Blogautoren häufig eben auch schon ein wenig selbstdarstelleristischer sind und dementsprechend ihre Texte so in der Ich-Form meistens sind. Also das handelt schon sehr stark von dem, was die Autoren beschäftigt.
Jetzt wollen wir doch mal hören, wie sich das so genau anhört. Kürzlich gab es in Berlin eine Lesung auf der Neuköllner Lesebühne. Diese Lesung wird auch ins Netz gestellt demnächst. Und hier haben wir mal einen kurzen Ausschnitt von dem Autoren Björn Grau.
Die Narration ist keine Ehrerzählung. Sie ist eine Ich-Variation. Dennoch gibt es nichts Unschöneres, als eine Geschichte mit Ich zu beginnen. Ich hätte dann noch zwei Fragen, sagte Till, und ich dachte ihm im Stillen, dass es besser wäre, wenn er endlich die Fresse hielte. Darf ich bleiben, wenn du gehst? Einen Augenblick lang wollte ich mich entrüsten, war dann aber doch bis dahin schon reichlich genervt, dass er mir bisher überall hingefolgt war, und ließ ihn mit einem Nicken stehen, als die großen Türen hinter die Wände gerollt wurden und die Massen mit ihren Kaffeebechern in der Hand und den Stöpseln im Ohr auf das orangefarbene Boot zuströmten, welches sich alsbald in Bewegung setzte. Die Stadt wurde kleiner, immer kleiner, eine Postkartenansicht. Jetzt sah sie wieder aus, wie ich sie bisher gekannt hatte, jetzt konnte ich sie getrost in meiner Erinnerung versenken. Die einbrechende Dunkelheit sollte dabei helfen.
Ja, ein Auszug aus einem Text von Björn Grau. Der wird wann bei Ihnen auf der Seite stehen?
Der kommt nächste Woche. Wir arbeiten gerade an einer neuen Ausgabe. Wir machen das 2-3 Mal im Jahr, dass wir eine Ausgabe machen, wo wir den Autoren freie Hand lassen. und sie allerdings dann Musik dazu aussuchen, die also lizenzfreie Musik, die man bestimmten Seiten im Internet erhalten kann. Das heißt, man hört dann nicht nur, oder man kann nicht nur den Text lesen, sondern man hört dann auch dazu die Musik, die der Autor dazu passend ausgesucht hat.
Noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Welche Pläne gibt es für die Zukunft? Wohin soll sich das Portal entwickeln?
Wir würden schon gerne sehen, dass es auch ein bisschen die aktuellere Literaturszene im Netz verfolgen kann. Das heißt, im Moment arbeiten wir daran, dass wir versuchen, noch etwas einzubauen, dass man jeden Tag veröffentlichen kann. Also, dass man, wenn man auf seinen Streifzügen etwas findet, wenn die Autoren etwas findet, dass man das auch auf dem Blog veröffentlichen kann. Aber wir sind ganz guter Dinge, dass wir im nächsten ein, zwei Monaten das schaffen werden, dass wir auch jeden Tag aktuell Hinweise geben können, wo die Leser, wenn sie interessiert sind, Literatur im Netz finden können.
Vielen Dank, Don Dahlmann, Chefredakteur des Online-Magazins Mindestens Haltbar. Und dieses finden Sie im Internet unter www.mindestenshaltbar.net. Und das war Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Alle Themen der Sendung finden Sie auch auf unserer Website unter breitband-online.de. Dort gibt's natürlich auch die Netzmusik zum Nachhören. Und wie versprochen, hier zum Schluss noch ein Musiktitel von ctube.de. Sie sollten übrigens unbedingt auch das Video zum folgenden Song sich anschauen. Dann können Sie nämlich ahnen, warum Akusma sein akustisch so harmloses Werk Bombs are lashing in my inside atmospheres genannt hat. Machen Sie es gut.